Die Kirchenräte der reformierten und der altreformierten Gemeinden begrüßen euch mit dem Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Diener am Wort ist Pastor Nordholt aus Nordhorn. An der Orgel begleitet uns Albert Abends. Die reformierten Abkündigungen. Am Montag flog der Posaunenchor zu den bekannten Zeiten. Der Altpapiercontainer steht am Mittwoch bei der altreformierten Kirche. An Christi Himmelfahrt laden wir zum gemeinsamen Gottesdienst in der reformierten Kirche um 10 Uhr ein. Es predigt dann Pastorin Siedemann Schulz. Es ist dann kein Kindergottesdienst. Am nächsten Sonntag feiern wir gemeinsam Gottesdienst hier in dieser Kirche. Es predigt dann Ältestenpredigerin Lambers aus Feldhausen. Die altreformierten Abkündigungen. Die Verabschiedung der Ausscheidenden und die Einsetzung der neuen Amtsträger findet am 3. Juni im Vormittagsgottesdienst statt. Am Freitagnachmittag verstarb plötzlich Schwester Gesine Eckel. Die Beerdigung findet am 9. Mai ab 14 Uhr statt. Beide Gemeinden sind zur Beerdigung und anschließendem Gottesdienst eingeladen. Wir wünschen uns alle einen gesegneten Gottesdienst.
Lasst uns, bevor wir reden und hören und singen und beten, die Stille vor dem Angesicht Gottes suchen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt ein Werk seiner Hände. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns miteinander singen von Lied 450, die Strophen 1 bis 3. Morgenglanz der Ewigkeit.
Thank you.
Lasst uns beten. Nimm an unser Lob, Herr. Unser Lob, das wir dir sagen und singen, an dem Tag, den du dazu bestimmt hast, dass wir an ihm ruhen sollen und uns darauf besinnen sollen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Nimm an unser Lob, nimm an unser Leben vor dir. Vergib unsere Schuld. Bitte vergib Versagen, Vergessen, Verlassen, Verstören und Vernichten. Wo wir geschwiegen haben, statt zu reden, vergib. Wo wir geredet haben, obwohl Schweigen liebevoller gewesen wäre, vergib. Wo wir uns gedrückt haben, als unsere Tat gefordert war, vergib. Bitte, Herr, vergib alle Kleinlichkeit, alle elende Eitelkeit, all die künstliche Aufregung, all die Rechthaberei, all die fehlende Gelassenheit. Sieh uns gnädig an, Herr. Aber wir wollen auch nicht vergessen zu danken für alles, was uns gelungen ist. Für all das, womit wir ein kleines bisschen mithelfen konnten, dass die Erde, die du geschaffen hast, wohnlicher wird und gerechter und hoffnungsvoller. Für gelungene Gespräche danken wir. Für kleine und große Schritte in eine gute Richtung. Für Anfänge von etwas Neuem. Für Menschen, Herr, die uns ermutigt haben. Und für Menschen, denen wir aufhelfen konnten, danken wir. Dafür, dass du für uns da bist, dass du Gott bist, Gott mit uns, dafür danken wir. Du allein bist Gott in Ewigkeit. Wir loben dich, jetzt und zu aller Zeit. Amen. So spricht unser Herr Jesus Christus, der Auferstandene: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Wir hören die Weisung des Herrn.
Römer 13, Vers 8 bis 10. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.
Um die Liebe geht es auch in unserem nächsten Lied, das wir ausnahmsweise mal ohne Orgelbegleitung singen werden. Albert, du weißt Bescheid. Es ist ein Taizé-Lied, was auch in Taizé meistens unbegleitet gesungen wird. Sie kennen es natürlich, Ubi Caritas. Wir singen es mal so oft, wie es gut klingt. Man weiß das vorher nie so ganz genau. Wenn es zu Ende ist, fangen wir nochmal von vorne an, 3 oder 4 Mal. Ich stimme es gleich einfach an und bitte Sie einzustimmen. Und wenn ich merke, dass die erste Stimme kräftig da ist, werde ich dazu eine zweite singen oder auch eine dritte. Und wenn Sie eine können oder Ihnen eine einfällt, die dazu passt, bitte halten Sie sich nicht zurück. Das ist das Schöne an Taizé-Liedern, dass man sie ganz leicht auch mehrstimmig singen kann. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. Warum sollen nicht auch mal Reformierte und Altreformierte was auf Latein singen? Warum sollen wir das immer den Katholiken überlassen? Das können wir auch wohl genauso, wie es da steht, singen wir es. Ubi caritas et amo, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amo. Dein Wort sei hochgepreist. Lass uns dabei verbleiben und gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir dem Worte glauben, dasselb annehmen jederzeit mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud als Gottes, nicht der Menschen. Dein Wort, o Herr, lass allweg sein die Leuchte unseren Füßen. Erhalt es bei uns klar und rein. Hilf, dass wir draus genießen Kraft, Rat und Trost in aller Not, dass wir im Leben und im Tod beständig darauf trauen. Amen. Wir hören nun das Wort des Herrn, wie es uns überliefert ist, im Psalm 8.
Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk und der Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
Psalm 8, ganz große Weltliteratur. Lass uns darauf antworten, Psalm 138, von dem wir die erste und vierte Strophe vor der Predigt miteinander singen. Psalm 38, 1 und 4. Psalm 138, Entschuldigung. Psalm 138, 1 und 4. Eine Botschaft noch eben an die Orgel, lieber Albert. Es gibt noch eine Veränderung. Wir singen nach der Predigt doch schon die erste Strophe von 396 und dann nach dem Fürbittengebet die zweite und dritte, dass wir so eine kleine Zäsur haben zwischen Predigt und Fürbittengebet. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Gemeinde, es hat Zeiten gegeben, da verstanden sich Lutheraner und Reformierte gar nicht gut. Unterschiedliche Meinungen in Fragen der Lehre, eine verschiedene geschichtliche Entwicklung der beiden Kirchen, gegenseitige Vorurteile und ein Pochen auf die jeweils eigene Meinung und Tradition ließen damals im vor allem 16. und dann 17. Jahrhundert große Freundschaft nicht aufkommen. Aus dieser Zeit ist ein umgedichteter Liedvers überliefert. Ein umgedichteter Liedvers, den die Lutheraner gesungen haben. ein Spottlied auf die Reformierten. Wahrscheinlich hatten die Reformierten auch Spottlieder über die Lutheraner, aber überliefert ist dieses Spottlied der Lutheraner über die Reformierten. Und nach einer bekannten Melodie ging dieses Spottlied so. Die Reformierten sind, wie wir vom Papst geschieden, und dennoch leben wir mit ihnen nicht in Frieden. Denn erstens feiern sie nicht recht das Abendmahl, und zweitens haben sie die falsche Gnadenwahl. So wurde das gesungen. Heutzutage belustigen uns diese Auseinandersetzungen eher. Mit ihrem bissigen Ernst kommen sie uns zu Recht als überholt vor. Aber gerade der zitierte Vers bietet die beiden Hauptstreitpunkte zwischen den Konfessionen im Lauf der Theologiegeschichte. Das Abendmahl und die Erwählungslehre. Bis heute spuken in den Köpfen vieler Zeitgenossen über diese beiden Gebiete ganz abenteuerliche Vorstellungen herum. Lassen wir die Abendmahlsfrage für heute mal beiseite. Worin lag der Streitpunkt zwischen den Lutheranern und den Reformierten hinsichtlich der Erwählungslehre? Die Nachfolger Calvins, die Theologen der sogenannten reformierten Orthodoxie des 17. und 18. Jahrhunderts, die bemühten sich, Calvins theologisches System bis ins Kleinste auszuarbeiten und zu entfalten. Mit Calvin und mit der Heiligen Schrift lehrten sie, dass Gottes ewiger Ratschluss seine Gemeinde zum ewigen Heil erwählt habe. Weil sie aber ganz streng logisch denkende Menschen waren, wollten sie sich um die Frage nicht herumdrücken, was denn mit den Leuten geschehe, die Gott nicht erwählt habe. Und warum es sie überhaupt gebe. Wenn Gott einige erwählt, andere aber nicht, musste dann nicht gelten, dass sein ewiger Ratschluss eben diese anderen in Ewigkeit verworfen hatte? Die orthodoxen reformierten Theologen sprachen zu dieser Frage damals ein kräftiges Ja. Und sie entwickelten die berühmt-berüchtigte Lehre von der sogenannten doppelten Prädestination. Diese Lehre besagt genau dies. Gott hat in seinem ewigen Ratschluss nicht nur Menschen zum Heil erwählt, sondern er hat auch von Ewigkeit her Menschen verworfen und damit der Verdammnis anheimgegeben. Die Menschheit verfiel also für die Theologen der reformierten Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts in die eine Hälfte der Erwählten und die andere Hälfte der Verworfenen. Und damit schien dann die Frage beantwortet, warum so viele Menschen nicht an Gott und an seinen Sohn Jesus Christus glaubten. Sie waren eben von Gott bereits vor aller Ewigkeit verworfen worden. Uns läuft heute ein Schauer über den Rücken angesichts dieser Lehre. Und nicht erst uns heute. Schon die Christen früherer Zeiten haben sich davor gegraust. Die Lehre von der doppelten Prädestination, von der doppelten Erwählung bzw. Nichterwählung, sollte die Freiheit und die Majestät Gottes sichern. Eben weil er Gott ist, steht es ihm frei, zu erwählen und zu verwerfen, wen er will. Diese Lehre sicherte aber nicht die Majestät Gottes, sondern sie machte Gott letztendlich zu einem Gott der Willkür, machte den von ihm geschaffenen und geliebten Menschen zu einer bloßen Marionette. Ständiger Glaubenszweifel bei den Christen war die Folge. Gehöre ich nun zu den Erwählten? Oder muss ich doch fürchten, zu dem Verdammten gerechnet zu werden? Von guter Botschaft blieb da nicht mehr viel. Hinter der hellen Zusage des Evangeliums lauerte stets der düstere Schatten der Unsicherheit. Komme ich in Gottes ewigem Ratschluss vor? Was für fürchterliche Auswirkungen auf Generationen von Christinnen und Christen diese Lehre von der doppelten Prädestination zum Heil und zur Verdammnis gehabt hat, das können wir nur ahnen. Ein zeitgenössisches Zeugnis solcher Leiden möchte ich Ihnen hier vorstellen, aus einem Buch, das ich jedem zum Lesen empfehle. Es ist harter Stoff, aber es ist für jeden gläubigen Christen wichtig, dieses Buch zu lesen. Es heißt Gottes Vergiftung und ist geschrieben von Tilman Moser. Ich zitiere ihn. Ich habe dich flehentlich gebeten, Gott, mich auf die Seite der Schafe zu nehmen, doch ich wusste, dass ich zu den Böcken gehörte. Es war mir als Kind so selbstverständlich, dass die Welt, die jetzige und die spätere, aus Geretteten und Verdammten bestand. Das Fürchterliche war nur, dass ich, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist, immer über dem Abgrund der Verdammnis hing und niemals wusste, wie lange der schmale Steg noch halten würde, der mich trug. Als im Religionsunterricht die Prädestinationslehre besprochen wurde, nach der es durch deinen unerforschlichen Ratschluss den Menschen von Anbeginn an bestimmt ist, ob sie zu den Geretteten oder Verdammten gehören, überfiel mich eine entsetzliche Lähmung, weil alles ausweglos erschien. Vordergründig war es ein Gefühl der Unfähigkeit. Die wirklich niederdrückende theologische Dimension aber war die des Verworfenseins. Ich war nicht angenommen. Und je mehr mir andere bestätigten, manchmal mit leuchtenden Augen, dass sie angenommen seien oder erhört würden oder mit dir Kontakt hätten, desto finsterer wurde mir zumute. Ich saß wie in einer Falle mit dir. Alle mir wichtigen Menschen zeigten keinerlei Zweifel, dass es dich gebe und dass du ansprechbar, verständnisvoll, gütig, gerecht, gar lieb und barmherzig seist, wenn auch mit dem Hintergrund düsterer Strafen, deren schlimmste freilich der Liebes- und Beziehungsverlust sei. Und es galt gleichzeitig als ausgemacht, dass bei dem, der dich nicht erreichte, etwas Schlimmes vorliegen müsse. Ich wäre dem Labyrinth schneller entkommen, wenn es Menschen gegeben hätte, mächtig und klug und verstehend genug, um mit mir über dich zu reden und meine Zweifel oder meine Auflehnung zu ertragen. Unter der Düsternis, die aus diesen Zeilen spricht, haben unzählige Menschen gelitten und leiden wohl auch heute noch viele. Die Lehre von der doppelten Prädestination hat die Botschaft von Gottes Erbarmen unerträglich verdunkelt und großen Schaden angerichtet. Die Theologen, die sie natürlich meißeln, formuliert haben, diese Lehre, beriefen sich dabei unter anderem auf einen ganz bestimmten Text, auf eine Stelle in der Bibel, Römer 9, 14 bis 24. Diese Stelle liegt meiner Predigt zugrunde. Dort heißt es, Paulus schreibt an die Römer, heißt das nun, dass Gott ungerecht handelt? Keineswegs. Denn zu Mose sagt er, ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will. Also kommt es nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. In der Schrift wird vom Pharao gesagt, eben dazu habe ich dich bestimmt, dass ich an dir meine Macht zeige und dass auf der ganzen Erde mein Name verkündigt wird. Er erbarmt sich also, wessen er will, und macht verstockt, wen er will. Nun wirst du einwenden, wie kann er dann auch anklagen, wenn niemand seinem Willen zu widerstehen vermag? Wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat, warum hast du mich so gemacht? Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß herstellen für Reines, ein anderes für Unreines? Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erweisen wollte, hat die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, mit großer Langmut ertragen. Und um an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen, hat er uns berufen. Nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Tatsächlich, da scheinen doch die reformierten Theologen des 16., 17., 18. Jahrhunderts nicht ohne Grund unseren Predigtext als Begründung für ihre Lehre von der doppelten Prädestination herangezogen zu haben. Er erbarmt sich also, wessen er will, und macht verstockt, wen er will. Gott als Töpfer, der Mensch als Ton in seiner Hand, entweder zur schönen Vase geformt oder zum Nachttopf. Also doch, Gottes Erwählung zum Heil und zur Verdammnis vor aller Zeit. Wir sehen uns, was sich immer empfiehlt, wir sehen uns den Text etwas genauer an, vor allem seinen Kontext. Paulus schreibt hier nicht, wie jene reformierten Theologen, ein theologisches Lehrbuch in der ruhigen Abgeklärtheit seiner Studierstube sozusagen, sondern er ringt mit einem schweren Problem, das ihn geradezu schüttelt. Er ringt in Römer 9 bis 11 mit der Tatsache, dass die Juden, sein eigenes Volk, Christus nicht als den Messias angenommen haben. Drei Kapitel lang, von Kapitel 9 bis Kapitel 11 des Römerbriefes, schlägt sich Paulus mit dieser Frage herum. Ein einsamer Höhepunkt neutestamentlicher Theologie, Römer 9 bis 11. Es geht ihm also gar nicht um die Erwählung oder Nichterwählung einzelner Menschen, sondern um die eines Volkes, einer Gemeinschaft, des Volkes Israel nämlich, des Volkes des Alten Bundes. Und auch für Israel gilt bei Paulus kein ewiges Verdammungsurteil. Gott, sagt Paulus in Römer 11, ist nicht am Ende mit dem Volk des Alten Bundes. Paulus äußert die Gewissheit, dass Gott sein altes und sein neues Volk, die Christen, dereinst zusammenführen wird. Die für Paulus offensichtliche Verstockung Israels, was die Annahme Christi angeht, ist, so ist Paulus überzeugt, nicht Gottes letztes Wort, obwohl Paulus von ihr bis ins Innerste bewegt wird. Nein, es geht ihm nicht darum, eine strohne, abstrakte, theoretische Lehre aufzustellen darüber, dass Gott sich vor Ewigkeit für jeden Menschen entschlossen hat, ihn zum Heil oder zum Unheil vorherzubestimmen. Nicht eine Theorie will der abstützt sich ab mit einem ganz bestimmten Problem, mit der Ablehnung Christi durch Israel. Und für ihn hat Gott damit zu tun, aber er hat auch die große Hoffnung, dass Gottes Wege noch weitergehen. Zu einer Belegstelle für die Lehre von der doppelten Prädestination taugt Römer 9 nicht und taugt kein anderer Vers der Heiligen Schrift. Wenn von Gottes ewigem Ratschluss die Rede ist, dann nur von seiner Erwählung zum Heil und zum Leben und zum Shalom. Nie ziehen Altes oder Neues Testament den Schluss, Gott habe auch die Verwerfung bereits von Ewigkeit her beschlossen. Paulus will nicht zu einer Theorie über die zweifache Vorherbestimmung anleiten, sondern er will herausstreichen, dass Gottes Erbarmen freies Erbarmen ist. Die Verwerfung haben wir alle verdient. Und wem sie zukommt oder wer sie auf sich zieht, der empfängt, was ihm zusteht. Dass Gott unbegreiflicherweise seine Gemeinde erwählt, versammelt, schützt und erhält, darüber können wir nur staunen. Das haben wir mit keiner Leistung verdient. Darin kommt Gottes ungeschuldete, freie Gnade zu uns. Na gut, keine doppelte Prädestination. Eine solche Lehre ist vom Neuen Testament her nicht haltbar. Unsere reformierten Väter, es waren nur Väter, damals waren Frauen noch nicht, war es Frauen noch nicht erlaubt, Theologie zu betreiben. Unsere reformierten Väter müssen wir hier eindeutig berichtigen. Und tatsächlich hat die reformierte Theologie spätestens seit Karl Barth diesen Irrtum überwunden. Aber es bleiben doch noch Fragen übrig. Fragen an Paulus selbst. Fragen an die harten Sätze, die er den Christen in Rom und die er damit auch uns heute zumutet. Ja, Fragen, die ja im Text selbst formuliert werden und die mir persönlich jedenfalls wahrhaftig nicht fremd sind. Bei Paulus kommen diese Fragen allerdings nicht sehr gut weg. Wenn ich an Christus glaube und mich seiner Gemeinde zugehörig fühle, dann bekümmert es mich und ficht mich an, dass so viele den Weg nicht finden wollen oder nicht finden können. Und wenn ich dann bei Paulus lese, es komme auf Wollen und Streben des Menschen gar nicht an, sondern auf Gottes Erbarmen allein, muss dann nicht die Frage auftauchen, ob wir es noch mit einem gerechten Gott zu tun haben, wenn er den einen den Glauben schenkt und den anderen nicht, ganz wie er will? Und die zweite Frage, die im Text in Vers 19 ja selbst auftaucht, wenn Gott sich erwarmt, wessen er will und verstockt, wen er will, wie steht es dann wirklich mit der menschlichen Verantwortung? Bleibt dann nicht wirklich bloß die Marionette übrig, an der Gott die Strippen zieht? Paulus lässt diese Frage nicht gelten. Er weist sie mit aller Härte zurück. Er sagt den berühmten Satz, wer bist du überhaupt, dass du mit Gott rechten willst? Vergiss nicht, du bist nur Ton in der Hand des Töpfers. Und er kann aus dem einen Klumpen Ton einen kostbaren Pokal und aus dem anderen Klumpen Ton einen Abfalleimer machen. Nun, mein lieber und hochverehrter und bewunderter Paulus, ich kann nicht behaupten, dass mir diese Antwort wirklich weiterhilft. Darf ich denn Menschen, die verzweifelt danach fragen, ob Gott gerecht handelt, mit dieser Härte mundtot machen? Die Frage, warum, der Schrei, wie kann Gott uns das antun, rührt dich das denn gar nicht, Paulus? Da kannst du so kühl, bist du denn eigentlich, dass du mit Gott rechten willst? Paulus, du fragst, kann man so mit Gott reden? Ich frage zurück, kann man so mit Menschen reden? Wer bist du überhaupt, dass du mit Menschen reden, womöglich die verzweifelt sind, die das Gefühl haben, vielleicht doch zu den Gefäßen des Zornes zu gehören, zu den Verdammten, mit Menschen, die den Weg zu Gott einfach nicht finden, die zerbrochen sind vielleicht unter der Last unerträglicher Leiden? Nein, Paulus, ich glaube nicht, dass du mit denen so reden würdest. Deine brüske, abweisende Antwort richtet sich wohl eher an Leute, die von der Position des neutralen Beobachters her an die ganze Sache rangehen, die meinen, sie könnten dem lieben Gott mit ein bisschen Scharfsinn kurz mal eben die Luft rauslassen, die mit aufgeklärtem Spott über alle herziehen, die an Christus glauben. Die weist Paulus in die Schranken, so deutlich und so scharf er es kann. Mit denen sucht er keinen Dialog. Von denen grenzt er sich ab und streicht heraus, worauf es ihm ankommt, die Gottheit Gottes, seine Souveränität, seine freie Gnade, die es nicht nötig hat, sich den Kriterien unserer menschlichen Vernunft zu unterwerfen. Wenn ich aber die Fragen, die im Text vorkommen, nicht als spöttischer Zuschauer stelle, sondern als betroffener, als suchender und erschütterter Mensch, dann mag es doch sein, dass sie Ähnlichkeit bekommen mit den Fragen Hiobs und mit der Frage Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann wird meine Frage zum Gebet nicht mehr neutral, nicht mehr ironisch, nicht mehr akademisch, sondern persönlich, beunruhigt, verzweifelt vielleicht. Gott, bist du gerecht? Zeige mir deine Gerechtigkeit. Mach du mich selbst deiner Zuwendung gewiss und zeige mir, was du von mir willst. Die Frage wird zum Gebet an den Gott, der eben nicht von Ewigkeit her schon alles geregelt und jedem sein Schicksal zugeteilt hat. Zum Gebet an den Gott, der frei ist und frei bleibt und der sich doch in seiner Freiheit offenbart hat in Christus, sich gebunden hat an Liebe und nichts als Liebe. Das Geheimnis, liebe Gemeinde, das bleibt. Wir wissen nicht, warum viele Menschen auf Jesus Christus offensichtlich ganz gut verzichten können. Wir wissen nicht, warum andere den Weg in die Gemeinde suchen und ihn nicht finden können. Wir wissen nicht, warum Menschen leiden und zu Gott rufen ohne Antwort. Schon Paulus hat sich mit diesen Fragen herumgeschlagen. Die reformierte Theologie hat in einer bestimmten Phase ihrer Geschichte eine Antwort auf diese Frage gegeben, die wir ablehnen müssen, weil sie den Vater Jesu Christi zu einem Willkürgott verfälscht und die Geschichte Gottes mit seinem Volk zu einem ablaufenden Uhrwerk macht. Wir haben keine bündige Antwort, wie sich das verhält, Gottes Erwählung und unsere eigene Entscheidung. Das können wir nicht bis ins Letzte hinein ausloten. Machen wir durch unser Ja seine Erwählung erst gültig? Können wir sie durch unser Nein aufhalten? Andererseits, wenn Gott sich auch ohne uns, egal ob wir Ja oder Nein sagen, durchsetzt, was wird dann aus uns tun? Bleibt dann nicht doch wieder nur die Marionette übrig? Wir wissen keine schlüssigen Antworten auf diese Fragen. Und wir dürfen auch nicht so tun, als hätten wir sie, auch nicht durch kluge theologische Konstrukte. Wir wissen nur eines, solange das Evangelium verkündet wird, solange es Menschen gibt, die auf Christus vertrauen und sich zu seiner Gemeinde halten, solange ist niemand ohne Hoffnung. Gottes freundliches, einladendes Wort wendet sich ausnahmslos an alle, die es hören. Den gnädigen Gott, der allen Menschen helfen will, den haben wir zu bezeugen. Durch unser Reden wie durch unser Tun. Nichts anderes. Keinen finsteren Gott der Angst und der unheimlichen ewigen Ratschlüsse. Keinen Gott, der Menschen psychisch deformiert. Keinen Gott, der uns erlaubte, hochmütig auf die angeblich Verworfenen herabzusehen, sondern den Gott des Alten und Neuen Testaments, den Gott Jesu Christi, den Gott des Bundes, der Gnade schenkt, ohne Vorleistung. Ohne Vorleistung. Das ist das Evangelium. Wie gesagt, es hat Zeiten gegeben, da verstanden sich Lutheraner und Reformierte nicht gut, besonders in der Frage der Erwählungslehre. Diese Zeiten haben wir hinter uns. In der Leuenberger Konkordie von 1973, einem Einheitsdokument, einem Dokument des theologischen Konsenses, der theologischen Übereinkunft, haben beide Konfessionen ihre Einigkeit zu Papier gebracht. Und in dieser Erklärung heißt es in einem schönen Absatz so: Im Evangelium wird die bedingungslose Annahme des sündigen Menschen durch Gott verheißen. Wer darauf vertraut, darf seines Heils gewiss sein und Gottes Erwählung preisen. Über die Erwählung kann deshalb nur im Blick auf die Berufung zum Heil in Christus gesprochen werden. Der Glaube macht zwar die Erfahrung, dass die Heilsbotschaft nicht von allen angenommen wird, er achtet jedoch das Geheimnis von Gottes Wirken. Er bezeugt zugleich den Ernst menschlicher Entscheidung, wie die Realität des universalen Heilswillens Gottes. Gott, liebe Gemeinde, schenke uns die Kraft, sein Geheimnis zu beachten, seine offenbarte Liebe aber fröhlich und mit Nachdruck und immer wieder zu bezeugen. Amen. Lasst uns nun Gott loben mit der ersten Strophe von Lied 396, Jesu, meine Freude. Lasst uns beten. Vor dich treten wir, barmherziger Gott, mit unseren unruhigen Gedanken und mit unseren unsicheren Herzen. Bei dir suchen wir die Quelle, wo das Wasser zu finden ist, das uns erfrischt, wo die Worte zu finden sind, die uns mutig machen und froh. Wir denken heute besonders an Familie Eckel, die nun schon zum zweiten Mal in so kurzer Zeit einen ihrer Lieben abgeben musste. Wir danken dir für alles, was du durch Gesine Eckel anderen Menschen Gutes getan hast. Und wir bitten dich für alle, die sie begleitet und geliebt und mit ihr unterwegs waren, lass sie miteinander getröstet werden durch dein Wort und zeige du uns allen, wann es Zeit ist, solidarisch zu schweigen und wann dann die Zeit kommt, das Wort zu ergreifen und dich zu bezeugen als den Herrn über Leben und Tod. Lass dein Werk an uns geschehen, Herr. Schenke uns Gewissheit und Trost. Für alle bitten wir dich, die dir und deinem Sohn so besonders am Herzen liegen. Für alle, denen du deine Nähe zugesagt hast. Für alle, die Gewalt leiden, die Hunger haben, die niedergeschlagen sind. Lass dein Werk an ihnen geschehen. Tröste und befreie sie. Für alle bitten wir dich, die Verantwortung tragen für das Leben und Wohlergehen ihrer Mitmenschen, für Politiker, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Lehrerinnen, Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Ärzte, Krankenschwestern. Gib ihnen Kraft für ihre Arbeit. Lass sie nicht zynisch werden oder nachlässig. Lass dein Werk an ihnen geschehen. Gib ihnen Weitblick und Bereitschaft zum Dienst. Für die Kleinen unter uns bitten wir dich, die Kinder, die voller Vertrauen zu uns aufsehen und von uns erwarten, dass wir ihnen die Welt erklären, die darauf angewiesen sind, dass wir ihnen stabile, liebevolle Familien bieten können. Lass ihr Vertrauen nicht enttäuscht werden. Lass dein Werk an ihnen geschehen. Begleite sie, bewahre sie und behüte sie vor allem Übel. Wir danken dir, Herr, dass immer noch Kinder geboren und Tote beweint werden, dass es immer noch Liebe gibt zwischen den Menschen und Freundschaft über alle Grenzen, dass du immer noch die Sonne aufgehen und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Lass dein Werk, Herr, an uns geschehen. Richte unseren Blick auf dein Reich. Wir treten ein in die Stille vor deinem Angesicht. Wir beten gemeinsam zu dir, wie du uns das durch deinen Sohn Jesus Christus erlaubt und gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen von Lied 396 die Strophen 2 und 3. Der Herr segne dich und behüte dich, er behüte deine Seele. Der Herr stärke, was gut ist in dir, er heile, was verwundet ist in dir. Und er bringe zurecht, was verkehrt ist in dir. Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang, dein Weggehen und dein Wiederkommen, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.